Ich lese uns ein paar Verse aus Markus 6, die Verse 30 bis 32 nach der Hoffnung für alle. Die 12 Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Kommt mit, forderte Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Lieber Rainer, wir wünschen dir Gottes Segen für das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch für den schönen Lobpreis. Das hat mir richtig gut getan und ich konnte so innerlich so richtig schön runterfahren. Kannst du mir das erste Bild? Okay, also ihr seht, um was es heute geht. Es geht nicht um Arbeit, es geht um Urlaub. Und was wäre ein besserer Sonntag, um sich mit Urlaub zu beschäftigen, wie ein Sonntag am Beginn, zumindest in Baden-Württemberg, zu Beginn der Ferien. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht so wie den Jüngern in den Versen, die uns die Nanni vorgelesen hat, die total im Stress waren, die viel um die Ohren hatten und die von Jesus aufgefordert wurden, kommt, wir gehen jetzt einfach mal raus, wir nehmen uns einfach mal eine Auszeit. Vielleicht habt ihr auch Urlaub schon und habt Langeweile und wisst überhaupt nichts mit eurem Urlaub anzufangen, dann könnte die Predigt auch für euch sein. Vielleicht ist er aber auch, das ist mir vorhin erst gekommen, für dich, lieber Tobias, denn dir steht ja auch eine längere Auszeit bevor und ich meine, das hat Gott für dich bereit, ne? Und er möchte, dass du in all dem, was sich um dich herum bewegt, zur Ruhe findest. Denn darum geht es eigentlich, das ist der wichtigste Aspekt von Urlaub. Es ist ein seltsames Wort, das Wort Urlaub. Es hat weder etwas mit Uhren noch etwas mit Laub zu tun. Ich denke schon viele Jahre darüber nach, wie kann man so ein blödes Wort überhaupt kreieren. Und ich habe gedacht, guckst mal danach, wo das Wissen der Welt versammelt ist, guckst du mal in Wikipedia. Und Wikipedia sagt, Urlaub, also nicht Urlaub, sondern Wikipedia hat es aus dem Mittelhochdeutschen Urlaub geschrieben, steht für die Erlaubnis, wegzugehen. Also Urlaub ist die Erlaubnis, wegzugehen. Und daraus entwickelte sich die Erlaubnis für eine Zeit lang, sich vom Amte, aus dem Dienste zu entfernen. Im Frühneuhochdeutschen bedeutete Urlauben eher etwas ganz anderes, nämlich entlassen oder entfernen aus dem Dienst. Und ich glaube, die Älteren von uns wissen auch noch, dieses blöde Wort, er ist beurlaubt, er ist freigestellt. Das hat überhaupt nichts Positives, das hat einen ganz, ganz negativen Anklang. In den Nürnberger Ratserlässen des 16. Jahrhunderts werden beispielsweise Türmer, Torwächter, Stadtknechte und so weiter für dienstliches Fehlverhalten mit Straf des Urlaubens bedroht. Woraus dann heute eben dieses Wort beurlauben oder vom Dienst freistellen sich entwickelt hat. In der Bibel wird Urlaub nicht ausdrücklich erwähnt. Die Bibel kennt das Wort Urlaub überhaupt nicht. Allerdings, wenn man aufmerksam in der Bibel liest, findet man schon ein Konzept des Haushaltens mit seinen Kräften. Man findet ein Konzept der Ruhe. Und so wie wir das in den Versen auch schon gehört haben, sieht man auch, dass das praktiziert wurde. Ja, so ist es heute, ne? Man hat keine Zeit, man ist umringt von Uhren, von Terminen. Die Aktentasche, heute ist es Laptop oder Smartphone, ist der ständige Begleiter im Alltag. Wenn man früher morgens um 8 zur Arbeit ging und kam um 4 oder um 5 nach Hause, so ist das heute ganz anders. Man hat total unregelmäßige Arbeitszeiten und diese unregelmäßigen Arbeitszeiten, die fordern die Menschen unheimlich heraus. Das ist viel, viel schwerer, sich auf diese wechselhaften Arbeitszeiten einzustellen. Und wie ist es denn in unserer Freizeit? Wir werden überhäuft mit Angeboten. Es gibt eine Konkurrenz von Dingen, die man in seiner freien Zeit machen sollte oder machen müsste. Und ein Schlagwort heute ist, die Action ist der Kick. Man spricht nicht von Ruhe, von Erholung, man spricht von Events, man muss etwas erleben. Man hat meistens 3, 4 Dinge gleichzeitig, die man machen könnte. Man sagt überall zu und muss dann von 4 Dingen 3 absagen. Also ist mir schon oft passiert und du kannst heute eigentlich gar kein Fest oder gar keine Veranstaltung mehr so richtig 100% vorbereiten. Ich war gestern auf einer Hochzeit und da war ein Tisch, der ist frei geblieben. Es haben am Tag der Hochzeit 7 Leute abgesagt. Na, vielleicht gab es irgendwas anderes, vielleicht, ich weiß nicht. Aber man nimmt solche Dinge heute nicht mehr so ernst, wie man sie früher ernst genommen hatte. Dabei gibt es in der Bibel ein Konzept, das Gott selbst ausgearbeitet hat für Ruhe und Erholung. Hier habe ich nochmal zusammengefasst, wie die Situation heute ist. Aber Gottes Konzept ist etwas anders. Wir finden es schon ganz am Anfang der Bibel. Es ist nämlich das 3. Gebot. Dort steht, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Es ist Gottes Konzept für Ruhe. Und wenn man das mal umrechnet, es ist eigentlich ein recht hoher Anteil an Ruhe, den uns Gott da im 3. Gebot verordnet. Ja, wenn man die Woche, die 7 Tage zu 100% nimmt und ein Siebtel davon, das ist nicht wenig, ist uns eigentlich als Ruhe verordnet. Aber Gott geht noch weiter. In 2. Mose 23, gerade 3 Kapitel weiter, ich lese euch das mal vor, da steht, 6 Jahre sollst du dein Land besehen und deine Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr sollst du es ruhen und brach liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen und was davon übrig bleibt, mag das Wild auf dem Feld fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tage sollst du ruhen, auf dass dein Rind und Esel sich ausruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. Hat mir gefallen, als ich das gelesen habe. Diese allumfassende Verantwortung für Ruhe und Erholung. Wir sehen, dieser Anspruch und das Recht auf Ruhe ist keine menschliche Erfindung. Das haben nicht Sozialwissenschaftler sich ausgedacht, sondern das ist schon ganz früh in Gottes Plan gewesen. Es ist ein Teil seiner Schöpfung. In 6 Tagen hat er alles gemacht und am 7. Tage hat er geruht und hat sich erfreut an dem, was er geschaffen hat. Gott hat diesen Tag eingesetzt und er ist Bestandteil seiner guten Ordnung für den Menschen. Sabbat oder Schabbat kommt von einem Tätigkeitswort. Obwohl es doch eigentlich um Ruhe geht, ist es trotzdem ein Wort, was uns dazu auffordert, etwas zu tun. Schabbat heißt ruhen, feiern, aufhören, etwas zu tun. Also auch aufhören, etwas zu tun, ist etwas tun. Es ist eine bewusste Willensentscheidung. In Deutschland gibt es die gesetzliche Sonntagsruhe im Interesse der Arbeitenden erst seit 1891. Und noch im Jahre 1881 gab Otto von Bismarck zu bedenken, man muss die Tragfähigkeit der Industrie genau prüfen, damit man dem Arbeiter nicht die Henne schlachte, die ihm goldene Eier legt. Also ein ganz, ganz anderer Ansatz, wie wir ihn denn aus der heutigen Zeit kennen. Also es geht nicht um das Wohl des Arbeitnehmers, sondern es geht darum, dass man der Industrie ja nicht zu viel zumutet. Die Sonntagsruhe bringt den Unternehmern wie den Arbeiter um ein Siebtel seines Einkommens, denn damals war Urlaub noch nicht bezahlt. Und so weiter Bismarck, ich weiß nicht, wie ein solcher Ausfall ersetzt oder getragen werden soll. Also größte Bedenken gegen die Einführung einer gesetzlichen Sonntagsruhe. Die erste tarifvertragliche Urlaubsregelung erstritt im Jahre 1903 der Zentralverband der deutschen Brauereiarbeiter. Fand ich auch sehr interessant. Also den deutschen Brauereiarbeitern haben wir die erste tarifvertragliche Urlaubsregelung zu verdanken. Ganze 3 freie Tage im Jahr. 3 freie Tage im Jahr. Und 1929 gab es dann schon etwa 8000 Tarifverträge. Dies ist also mit einer sehr hohen Dynamik vonstatten gegangen, in denen bezahlter Erholungsurlaub gewährt wurde. Auch wenn es in der Regel nur wenige Tage waren. Also noch gar nicht allzu lange her, da war das noch nicht so schön mit Zurücklegen und Genießen und Freiheit. Ich möchte uns heute Morgen aus dem Gebot, was ich vorgelesen habe, 3 Aspekte aufzeigen. Denn wenn die Bibel auch nur von einem Tag spricht, dann darf man das auf jeden Fall auch sinngemäß auf eine freie Zeit, auf Urlaub, auf ein verlängertes Wochenende, auf alles beziehen, was mit unserer inneren Erholung oder damit zu tun hat, dass man sich frei macht von dem, was man eigentlich sonst immer tun muss. Es geht mir um 3 Dinge. Es geht mir einmal um den Tag oder um die Zeit. Das habe ich für mich als den kollektiven Aspekt überschrieben. Es geht um den Menschen. Das ist der individuelle Aspekt. Und es geht nicht zuletzt auch um Gott. Und das ist der geistliche Aspekt von diesem Gebot. Schauen wir uns zuerst einmal den Tag an. Gottes Vision von Sabbat ist die, dass es einen Tag gibt, der sich von allen anderen Tagen der Woche unterscheidet. Ein Tag, der ihm gehört, ein Tag, der ihn ehrt. Ein Tag, der auf alle anderen Tage ausstrahlt. Es soll ein Tag sein des Aufatmens von Menschen und von Tieren. Habt ihr das gemerkt in dem Gebot, dass da auf die Tiere, sogar auf die Früchte des Feldes eingegangen wird? Ne? Wie umfassend wirklich Gottes Gedanken für uns Menschen sind. Es ist ein Tag der Gemeinschaft in der Gemeinde und in der Familie. Es ist ein Tag des Feierns. Das Gebot fängt sinnvollerweise mit dem Wort an, Gedenke. Gedenke des Sabbattages, das heißt, bereite dich darauf vor. Er kommt ja nicht überraschend, sondern man kann da was planen vorher, man kann etwas vorbereiten, damit dieser Tag wirklich etwas Besonderes wird. In Israel wird der Schabbat richtiggehend zelebriert. Die Juden setzen alles daran, an diesem Tage zu Hause in ihren Familien zu sein. Am Freitagnachmittag sieht man überall die Soldaten als Anhalter an der Straße stehen, damit sie ja rechtzeitig zu Hause sein können. Und sie möchten den Sabbat mit ihrer Familie gemeinsam feiern. Der Tisch wird festlich geschmückt, das Essen wird schon vorher zubereitet, damit am Sabbat ja nichts gearbeitet werden muss. Und dann geht es auch schon los, aber nicht am Samstag, sondern schon am Vorabend. Bei den Juden beginnt der Sabbat eigentlich schon am Vorabend, nämlich freitagsabends um 18 Uhr. Nach jüdischem Verständnis beginnt der Tag nämlich nicht um Mitternacht wie bei uns, sondern abends um 18 Uhr. Um diese Zeit werden dann im Familienkreis mit einem festgelegten Ritual feierlich 2 Kerzen entzündet und damit hat der Sabbat begonnen. Wenn in Israel am Sabbatabend ein Synagogengottesdienst gefeiert wird, ist es bewegend, mit welcher Freude da der Sabbat begrüßt wird und Gott als Schöpfer und als Geber aller Gaben gefeiert wird. Er wird gepriesen für diesen Tag des Lichtes, der ein Vorbote der Freuden ist, die die Ewigkeit für uns bereithält. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Stimmung da in manchen Gottesdiensten und in manchen Familien herrscht. Mitunter denke ich, dass wir Christen an diesem Punkt noch viel zu lernen haben. Schabbat ist viel mehr als nur ein Wochenende. Nun haben die frühen Christen die jüdische Tradition des Sabbats ja einerseits übernommen, andererseits aber kurzerhand den Termin geändert. Vermutlich, um sich von den Juden zu unterscheiden. Wir Christen feiern nicht den letzten, sondern den ersten Tag der Woche, nicht den Samstag, sondern den Sonntag. Denn an dem Tag ist Jesus von den Toten auferstanden und an dem Tag ist zu Pfingsten auch der Heilige Geist in die Gemeinde, in die Welt gekommen. Witzigerweise ist mittlerweile, wir bleiben ja nicht stehen, ist mittlerweile der erste Tag der Woche wieder zum letzten Tag der Woche geworden. Also die Woche fängt seit einigen Jahren nicht mehr mit dem Sonntag an, sondern mit dem Montag und sie endet. Und dann sind wir schon wieder bei der göttlichen Ordnung, dass es der letzte Tag einer Arbeitsperiode ist. Es gibt eine DIN-Norm, die den Montag als ersten Tag der Woche festlegt. Und so steckt der Rhythmus der Schöpfung wieder tief in uns. Es ist wie Einatmen und Ausatmen. 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Man kann sich darüber streiten, ob es richtig war, den jüdischen Sabbat durch den christlichen Sonntag zu ersetzen. Und es gibt einige christliche Gruppierungen, die bewusst den Samstag als den heiligen Tag begehen. Am bekanntesten sind die Siebenten-Tags-Adventisten. Ich denke aber daran, dass Gott von uns will, dass wir das Rad der Geschichte an diesem Punkt nicht zurückdrehen. Er gibt uns die Freiheit, für ihn ist es wichtig, dass wir einen Tag haben, der ihm gehört, an dem wir an ihn denken und an dem wir in unserem Inneren zur Ruhe finden. Das dritte Gebot gilt für den christlichen Sonntag genauso wie für den jüdischen Sabbat. Es soll ein Tag sein, der Gott geweiht ist. Es soll ein Tag sein, an dem eben nicht die Arbeit und die Wirtschaft regieren, sondern ein Tag der Stille, die unsere Seele braucht, um auf Gott zu hören. Ein Tag, an dem keine Motorsäge und kein Industrielärm zu hören ist. Ein heiliger Tag. Es muss kein Tag der weißen Kniestrümpfe sein und des steifen Sonntagsanzuges. Die Älteren von uns kennen das ja vielleicht noch. Man hat sich besonders schick und fein gemacht, wenn es in den Gottesdienst ging. Wie auch sonst in unserer Gesellschaft ist auch an dieser Stelle viel biblisches Wissen abhanden gekommen. Und irgendwie sind die Wochenenden bei vielen so vollgeladen mit Freizeitstress, dass sie sich am Montag erstmal wieder vom Wochenende erholen müssen. Ich glaube, der blaue Montag ist so ein entstehender Begriff, ne? Im Windschatten der Freizeitindustrie entsteht eine Art Tauziehen um den gesetzlichen Sonntagsschutz. Das sei eine überholte Erfindung, tönt es. Man solle doch auch und gerade am Sonntag sein Auto in die Waschstraße fahren dürfen. Und man müsse doch shoppen gehen können, so ganz in aller Ruhe, denn an diesem Tag habe man endlich mal Zeit. Natürlich ist das ziemlich kurzsichtig, denn damit die einen einkaufen und Auto waschen können, müssen die anderen arbeiten. Eine sein Freud ist des anderen Leid. Und schneller als wir denken, landen wir an einem Punkt, an dem es nur noch Werktage gibt und praktisch niemand mehr Zeit für irgendetwas anderes hat. Deswegen finde ich den Sonntagsschutz, also dass unsere Gesetze den Sonntag als einen besonderen Tag herausheben, politisch so wichtig und ich plädiere dafür, dass wir als Christen dagegen den Strom schwimmen. Man kann nur auf einen Missstand hinweisen, wenn man sich auch dazu äußert. Wenn wir uns einfach weigern, sonntags einkaufen zu gehen, wir haben ja unseren Grips, wir können uns ja vorher überlegen und nicht unbedingt auf den letzten Drücker sonntags nochmal einkaufen zu gehen. Und wenn jemand einkaufen geht, dann besteht auch kein Anlass dafür, die Läden sonntags offen zu halten. Es liegt im Wesen der Stille, dass sie leicht gestört werden kann. Wenn im Gottesdienst 100 Menschen still werden und irgendwo zwei sich einen Schwank erzählen und kichern, dann ist diese Stille im Gottesdienst gestört. 100 geben sich die Mühe, sind ruhig, achten auf das, was im Gottesdienst passiert. Zwei tuscheln und schon hören alle mit. Wenn 100 Menschen am Sonntag die Arbeit ruhen lassen und einer beschließt, morgens um 9 mit der Flex zu arbeiten, dann ist die Stille gestört. Darum ist es gut, dass der Sonntag nach wie vor unter einem gesetzlichen Schutz steht, auch wenn das Tauziehen darum immer größer wird. Kommen wir zum zweiten Aspekt. Es geht um den Tag und den Menschen, der individuelle Aspekt. Es ist ganz interessant, wenn man das Thema Sabbat einmal quer durch die Bibel verfolgt. So haben sich die Propheten beispielsweise im Auftrag Gottes darüber beklagt, dass das Volk am Sabbat Markttage abhält, anstatt Gott zu ehren, und haben zur Umkehr aufgerufen. Der Sabbat war anscheinend zeitweise ganz aus dem Blickfeld der Menschen gerückt. Zu Jesu Zeiten lagen die Dinge anders. Damals scheint der Sabbat zu einer Art Götze geworden zu sein. Da ist das Pendel genau in die andere Richtung ausgeschlagen. Es gab eine Strömung, hauptsächlich durch die Pharisäer repräsentiert, die versuchten, einen Zaun um die Tora zu ziehen. So wie sie sich damals ausdrückten. Das heißt, sie haben alles noch ein bisschen strenger gemacht, als es eigentlich sein musste, damit nur ja niemand Gottes Gebote übertritt. Und so gab es umfangreiche Listen mit Dingen, die am Sabbat erlaubt waren und vor allen Dingen mit Dingen, die verboten waren. Aus dem guten Geschenk Gottes an sein Volk war eine schwere Last geworden. Man achtete ängstlich darauf, ja nichts falsch zu machen. Gegen diese Haltung ging Jesus vor. Er hat die Gläubigen seiner Zeit bewusst provoziert, indem er zum Beispiel am Sabbat Kranke geheilt hat, was zu einem riesen Ärger und Aufruhr geführt hatte. Und es gipfelte in dem Satz, den er sagte: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also das muss man sich einfach wirklich mal verinnerlichen. Es geht nicht darum, einen Kult, eine Handlung oder bestimmte Dinge zu tun, sondern es geht darum, wie hat Gott das für mich als Mensch persönlich gemeint. Das heißt, wenn ein Mensch am Sonntag Hilfe braucht, dann dürfen wir ihm natürlich helfen, Sonntag hin oder her. Der Sabbat soll keine Fessel sein, die uns erwürgt, weil sie alle Lebensfreude abschnürt, sondern der Sonntag soll ein Luftloch in unserem grauen Alltag sein, durch den die Liebe und Kraft Gottes strömen kann. Der Mensch soll sich entfalten dürfen und nicht jedes Mal ängstlich fragen müssen, ob dies oder jenes nun an diesem Tag erlaubt sei. Der Sabbat ist ein Gebot, aber zugleich Geschenk. Und so darf und soll dann jeder, der am Sonntag unbedingt arbeiten muss, einen anderen Tag der Woche finden, an dem er die Arbeit aus der Hand legt. Wer Gottes Gebote verstehen will, darf nicht nur die Regel sehen, sondern muss auch den Sinn begreifen, der dahinter steht. Ich glaube, wenn wir so an unsere Bibel gehen, wenn wir so lesen, was in der Bibel steht, dann wird uns Gottes Wort viel, viel mehr geben. Es geht nicht darum, bestimmte Verse zu unterstreichen und jeden Abend abfragen, habe ich das gemacht, habe ich das nicht gemacht, sondern es geht darum zu verstehen, warum hat Gott das so vorgesehen und warum hat er uns das auf den Weg mitgegeben. Natürlich dürfen wir am Sonntag oder am Sabbat oder im Urlaub Gott nicht ausklammern. Ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr, besonders im Urlaub, dass man auch Urlaub von Gott macht. Es gibt durchaus einen geistlichen Aspekt, denn ein arbeitsfreier Tag oder eine arbeitsfreie Zeit ist natürlich noch lange keine Zeit im Sinne des biblischen Sabbat. Es ist schon viel wert, diesen Rhythmus von Arbeit und Erholung zu pflegen. Aber den Tag heiligen heißt mehr als nur eine Stunde länger zu schlafen. Heiligen bedeutet ja nach unserer Erkenntnis, dass man etwas aussondert, dass man etwas für besonders erachtet. Und wir wollen in diesem Sinne auch von unserer Zeit, von dem, was uns so im Alltag beschäftigt, etwas für Gott aussondern. Gott möchte uns begegnen, jeden Tag, aber ganz besonders am Sonntag, an seinem Tag. Er möchte uns begegnen im Gottesdienst, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, in seinem Wort. Und dazu gibt er uns arbeitsfrei. Er sagt, ich räume euch das Recht ein, einen Tag frei zu haben, dass ihr all diese Dinge in eurem Leben auch tun könnt. Damit niemand am Ende der Zeiten zu ihm sagen kann, ich hätte ja gern auf dich gehört, wenn ich von dir gewusst hätte, aber ich habe einfach nie die Zeit gehabt. Diese Ausrede, die wird bei Gott nicht gelten. Du kannst später nicht sagen, ich habe ja keine Zeit gehabt, mich um dich zu kümmern. Was würde Gott antworten? Ich habe dir sogar jede Woche einen Tag gegeben. Und in der heutigen Zeit hast du sogar noch Urlaub. Ich glaube, 6 Wochen ist mittlerweile so die Regel, die man Urlaub hat. Ich muss ja immer arbeiten. Aber Gott schenkt uns die Zeit. Gott schenkt uns Momente der Begegnung mit sich. Und dafür sind wir zum Beispiel heute Morgen hier. Gottesdienst heißt, dass Gott selbst uns dient, dass er selbst uns aufbaut und Kraft schenkt für die restlichen 6 Tage der Woche. Sonntag, das heißt nicht zuletzt auch Zeit für Gott. Wenn wir Gott begegnen, erübrigt sich auch die Liste mit dem, was man am Sonntag darf oder nicht darf. Nach unserem biblischen Verständnis ist es ohnehin schwierig, solch eine Liste zu erstellen, was man darf und was man nicht darf. Aber was wir tun können, ist Gott im Gebet zu fragen, Vater, heute ist dein Tag und du hast wunderbares Wetter geschenkt. Was hältst du davon, wenn ich heute im Garten arbeite? Und glaube mir, du wirst von ihm eine Antwort bekommen, eine Antwort, die für dich maßgeschneidert ist. Ich kann dir keine Rezepte geben, wäre ja schlimm, wenn ich es sagen würde, als Christ darfst du sonntags keinen Rasen mähen oder du darfst keine Blumen gießen. Aber du darfst Gott damit einbeziehen, du darfst ihn fragen, Gott, was hältst du davon, von meinem Plan heute im Garten zu arbeiten? Du kriegst eine individuelle Antwort für dich persönlich. Wir sollen durchatmen. Wisst ihr, was durchatmen ist? Durchatmen ist keine Schnappatmung. So wie der Maikäfer, der auf dem Rücken liegt und pumpt, sondern durchatmen, das ist ein ganz langsamer und ruhiger Vorgang. Es liegt an uns, dass wir diese Zeit, die Gott uns schenkt, nutzen, um Luft zu holen. Und obwohl die Rahmenbedingungen dafür da sind, wir haben die Zeit, wir haben Urlaub, wir haben fast auch immer die finanziellen Möglichkeiten, etwas mit unserer Ruhezeit anzufangen, befinden wir uns auf dem besten Weg, alles wieder abzuschaffen. Was uns als individuelle Freiheit verkauft wird, ist meistens nur eine Vereinnahmung im Interesse der Freizeitindustrie und des allgegenwärtigen Kommerzes. Es gibt Studiengänge, die sich nur damit beschäftigen, wie kann man einen Urlaubsort, ein Urlaubsziel, eine Urlaubszeit so attraktiv gestalten, dass die Leute kommen. Die fragen sich ja nicht, was wäre das Beste für die Leute. Die fragen sich, wie können wir unsere Stadt, unsere Gegend, unseren Strand irgendwie so super gut verkaufen, dass die Leute auch kommen. Und der Wettbewerb, der ist da, könnt ihr mir glauben, erheblich. Es liegt an uns, nicht allen Trends zu folgen und auf allen Wellen mitzuschwimmen. Wir müssen zum Beispiel nicht sonntags einkaufen. Wir müssen nicht sonntags den Rasen mähen. Und wir müssen auch nicht unseren Sonntag und unseren Urlaub generalstabsmäßig planen und der gleichen Hektik unterwerfen wie unseren Arbeitsalltag. Ich bin in der glücklichen Situation, ich bin Rentner, da hat Urlaub im klassischen Sinne nicht mehr die Bedeutung, wie es für jemand hat, der im Alltagsleben steht. Also ich tue mich sogar schwer zu sagen, ich gehe in Urlaub. Ich gehe eigentlich gar nicht in Urlaub. Ich fahre irgendwo hin und gucke mir was an und freue mich an dem, was in der Welt alles da ist. Aber diesen typischen Urlaub, um halt eben zu sagen, ich muss jetzt mich körperlich entspannen, muss wieder zu Kräften kommen, das ist vorbei, das ist Vergangenheit. Aber ich weiß, als ich noch im Arbeitsleben stand, war Urlaub für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich habe das, oder wir, zum Glück ist da meine Frau auch der gleichen Meinung wie ich, wir haben bewusst nie den Fernseher angemacht, wir haben keine Zeitung gekauft, wir haben gesagt, wir haben jetzt Urlaub und da möchten wir uns mit all dem, was so vom Alltag herkommt, möchten wir uns nicht belasten. Das Schöne war, damals gab es eben noch keine Smartphones, es gab keine Handys. Ich weiß, wenn wir in Spanien waren und wollten uns bei den Eltern melden und mal ein Signal geben, dass alles in Ordnung ist, da ging man an die Telefonzelle und da musste man sich von einer Operatorin, von einer Dame im Amt verbinden lassen. Also das war schon ein Act, um überhaupt Kontakt mit zu Hause aufzunehmen. Ja, dürfen wir denn überhaupt etwas am Sonntag machen? Ja, natürlich. Wir dürfen die freie Zeit genießen mit Gott, mit unserer Familie und unseren Freunden. Gott schenkt uns diese Zeiten der Ruhe und er möchte sie mit uns verbringen. Er hat ein großes Interesse daran, unsere Freizeit, die er uns schenkt, mit uns zu verbringen. Wenn du durchatmen willst, dann musst du stehen bleiben. Du musst stehen bleiben und Luft holen. Kein schnelles Hyperventilieren, sondern ganz ruhig und entspannt einatmen und ausatmen. Richtig tiefe, volle Atemzüge nehmen. Und du wirst feststellen, wie sich dieser ruhige Atemrhythmus auf dich auswirkt. Du wirst über dieses Durchatmen, über dieses Aufatmen, wirst du zur Ruhe kommen. Und in diesem Durchatmen wirst du auch Gottes Gegenwart spüren und du darfst sie erleben. Du darfst im geistlichen Sinne durchatmen und du wirst in deinem Inneren die Ruhe finden, die du für die vor dir liegenden, vielleicht ruhelosen und gehetzten Tage brauchst. Gott sagt nicht, ich schaffe euch eine Welt, ich schaffe euch eine Umgebung, die frei von all dem ist. Das wäre ja eine Illusion. Wir leben nun mal in einer hektischen Welt, wir leben in einer Welt, die viel von uns fordert, in die wir uns auch voll einbringen müssen. Aber Gott sagt, ihr braucht Zeiten der Ruhe. Ihr braucht Zeiten, die ihr durchatmen könnt, Zeiten, die ihr euch auf das Wesentliche, auf mich, also auf Gott konzentrieren könnt. Und ich werde eure Akkus, ich werde eure Batterien wieder voll aufladen. Und ihr dürft natürlich euren Urlaub, eure freie Zeit genießen. Ich habe euch mal zum Schluss ein paar Bilder mitgebracht, wie ich mir einen schönen Urlaub vorstelle. Das oben links, das ist mir begegnet auf der Insel Usedom am Strand, stand ein Flügel. Fand ich einfach toll, diese Assoziation, eigentlich ein belebter Strand und da war dieser schöne Flügel. Das Bild oben rechts ist auch von der Insel Usedom. Da gibt es ein Binnengewässer, das Achterwasser. Und wenn man da unterwegs ist, findet man unheimlich viele dieser stillen und ruhigen Ecken. Du fährst oder läufst und auf einmal ist so eine kleine Bucht, da ist ein Boot, manchmal ist auch ein Reiher da. Und das sind für mich Momente, wo ich wirklich sage, so, jetzt bleibe ich mal stehen. Jetzt kann ich mal wirklich durchatmen und kann in meinem Inneren zur Ruhe finden. Eine andere Art von Ruhe und Erholung ist hier unten links, das war im Spreewald. Der hat nochmal vorgesorgt, vielleicht für das Wochenende, hat sich einen Kasten Bier da auf sein Boot geladen. Aber er war richtig zufrieden und glücklich über das, was vor ihm liegt. Ja, und unten rechts, das ist oberhalb der Mosel, irgendwo in der Pampa. Wir waren dort 3 Tage, sind morgens aufgewacht und hatten dieses wundervolle Licht. Das Einzige, was zu hören war, das waren Vögel und vielleicht ein bisschen Wind. Und wir sind morgens schon früh raus, haben uns da ins Gras gelegt oder auf den Stuhl gesetzt und haben einfach das genossen. Und das wünsche ich euch, wenn ihr euren Urlaub plant, wenn ihr eure Freizeit plant, wenn ihr eure Sonntage plant, dass ihr das unter dem Aspekt der Ruhe und des Konzeptes der Ruhe, die Gott für euch vorbereitet hat, tun könnt. Amen.